Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Esther.
Willkommen zurück zur nächsten Episode Esther. Wir sind mitten in den Rückblicken und ich sitze heute wieder hier mit
Melina
und
Simone.
Hey, richtig cool, dass ihr wieder da seid. Ich habe es Ende der letzten Episode schon angetönt. Wir haben einen Rückblick gewagt. Heute wollen wir den Ausblick wagen. Wir wollen uns bewusst fragen, hey, was sind Esther Next Steps, die Schritte mit diesem Buch in unserem Alltag? In der letzten Episode bin ich mit der Frage gelandet, wenn ihr einen Schatz benennen müsstet, den ihr aus dieser Zeit mit Esther mitgenommen habt, welcher wäre das und warum gerade dieser? Und vermutlich habt ihr da Schätze genannt, die ja auch einen Impact haben auf euren Alltag im Moment, weil euch das immer noch begleitet. Vielleicht in eurem Glauben oder ganz praktisch. Und heute sprechen wir über diese nächsten Schritte. Wenn wir über diese nächsten Schritte sprechen, dann fange ich direkt mit der Frage an, Melina. Wo begleitet dich Esther im Moment gerade konkret in deinem Alltag?
Esther hat mich dahingehend auch nochmal herausgefordert. Ich habe letztens ein Zitat gehört von jemandem, der schon im fortgeschrittenen Alter war, und er wurde so gefragt, hey, was ist so dein Fazit für dein Leben oder was würdest du anders machen, wenn du nochmal jünger wärst? Und dann sagte er, ich wäre mutiger. Ich wäre gerne mutiger gewesen. Und es hat was in mir bewirkt und dann höre ich die Esther-Episoden und beschäftige mich mit dem Buch. Und ich dachte, das ist so, Mut ist so ein Thema in dem ganzen Buch. Ich will mutiger sein. Ich will in Momenten etwas wagen. Und ich hatte tatsächlich in den letzten Monaten Momente, Augenblicke, wo ich mutig sein durfte. Und dann hatte ich so dieses Esther-Buch so im Hinterkopf ein bisschen gehört. Ich dachte, sei mutig, mach das. Wage, was hast du denn zu verlieren? Und ich möchte nicht am Ende meines Lebens dann ankommen und zurückschauen und sagen, oh, hätte ich doch und warum habe ich nicht? Ich habe mich von Angst oder von Zweifeln oder von Menschenfurcht oder was auch immer zurückhalten lassen. Sondern ich möchte gerne was wagen und echt was riskieren. Und vielleicht geht's schief, vielleicht ist alles, was ich mitnehme, eine tolle Lektion für die Zukunft. Aber ich möchte mutiger sein. Und das würde ich sagen, will ich gerne mitnehmen. Und das merke ich auch jetzt schon, wie so diese Stimme in meinem Kopf zu mir sagt, hey, wag es, riskier es, sei mutig.
Wow, ja, richtig cool. Danke dir. Simone, was würdest du sagen? Wo begleitet dich Esther gerade jetzt in deinem Alltag?
Ich merke, dass ich mehr innehalte. Ich bin sonst so ein schnelllebiger Mensch und reagiere auch schnell auf Situationen. Und ich merke, dass ich mehr innehalte. Die haben 3 Tage gefastet und gebetet. Sie hat ihm nicht beim ersten Festmahl gefragt, sondern beim zweiten. Und ich glaube, ich wäre so voll immer drauf losgepretscht. So, das ist mein Moment, jetzt gebe ich alles. Wuhu! Und jetzt merke ich, okay, vielleicht soll ich mal die Füße stillhalten und erstmal Situationen kurz auf mich wirken zu lassen und weise zu handeln und mich fragen, wo ist dieser Kairos-Moment, wie du es genannt hast? Wo ist mein Momentum? Ist das jetzt der richtige Augenblick? Muss ich mich vielleicht erst kurz darauf vorbereiten, das rückbesprechen mit meinem Mann oder mit Gott kurz innehalten und darüber beten und nicht immer sofort in die Pretsche zu springen. Weil gerade so Sachen wie Ungerechtigkeit triggern mich auch enorm. Und da habe ich immer gerade das Bedürfnis, reinzuspringen und ich muss es jetzt ändern und ich muss dafür einstehen. Aber einfach diesen Moment der Ruhe kurz nehmen und merken, ist jetzt der richtige Zeitpunkt? A. Und B. Wie mache ich das? Und sie ist da so sehr diplomatisch dann am Schluss zu ihrem Ziel gelangt. Und davon kann ich profitieren.
Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil mir ging es ein bisschen ähnlich. Mich hat so dieser Kairos-Gedanke dann noch ein Stück weitergeführt. Ich habe tatsächlich gemerkt so, hey, das macht irgendwie was auch mit meinem Gottesbild. Also, was ich ja krass finde so bei Esther und Mordechai ist dieses, ja, man kann schon fast sagen, unbedingte Vertrauen darauf, dass dieses Warten letztendlich von Erfolg gekrönt ist. Und das bedeutet im Umkehrschluss ja eigentlich auch, die glauben wirklich, dass Gott es gut mit ihnen meint oder dass er sie beschützen kann und wird. Und ich habe gemerkt, das hat mich richtig gechallenged in meinem Gottesbild. Ich würde nicht sagen, ich zweifle grundsätzlich daran, ob es Gott gibt oder nicht. Nein, gar nicht. Ich würde sagen, dass es Gott gibt. Das war schon immer eines meiner unumstößlichen Glaubensfundamente. Ich hatte nie große Glaubenszweifel in dem Sinne. Aber so dieser Gedanke, vertraue ich wirklich darauf, dass es Gott gut mit mir meint und genau deswegen lohnt es sich eben, auf diesen richtigen Zeitpunkt zu warten, weil das Momentum, das er mir geben kann, so viel besser ist als das Momentum, das ich mir selber versuche zu erarbeiten. Da habe ich gemerkt, dass er triggert mich im Moment richtig und fordert mich heraus, mir immer wieder neu die Frage zu stellen, hey, bist du hier bereit, Gott 100% zu vertrauen, weil du weißt, dass er es gut mit dir meint und dass er im richtigen Moment auch das Richtige tun wird? So quasi, ne, wie Mose gesagt hat, Gott kämpft für euch und ihr werdet stille sein, so ein bisschen in die Richtung. Fand ich richtig krass, das begleitet mich im Moment mega. Das eine ist ja, was dieses Buch mit uns macht, mit unserem Alltag. Ihr habt jetzt gerade ein bisschen spannende Einblicke gegeben, wo euch dieses Buch bewegt. Das andere ist ja auch, hey, die Perspektive dann aufs Kollektiv anzuwenden, sage ich jetzt mal. Du hast in der letzten Episode das auch schon ein bisschen angesprochen, auch dieses Kollektiv, das im Text ja auch immer drin steckt. Simone, wo würdest du sagen, da hast du gemerkt, sprich, das Esther-Buch ein ganz wichtigen Aspekt an, gerade für unsere Zeit oder für unsere Gesellschaft?
Ja, dieses Gemeinschaftliche. Ich habe einfach gemerkt, die Juden sind da so, die ziehen an einem Strang. Und die stehen zusammen, die stehen Schulter an Schulter, die gehen zusammen auf die Knie und die gehen sich auch gemeinsam verteidigen. Und ich glaube, wir sind in so einer Gesellschaft, wo alle gegeneinander schießen. Und meine Meinung zählt und man bekriegt sich untereinander, gerade die Christen auch, was es da gerade für Bewegungen gibt, die einen finden das, die anderen finden das und man schaut gar nicht mehr auf das Gemeinsame, sondern auf das, was uns trennt. Und das ist bei Esther halt ganz anders, die sagen, hey, und wir haben den gleichen Glauben und wir stehen zusammen und sie kämpfen gemeinsam für ihr Ziel und kommen somit auch ans Ziel. Da muss keiner für sich selbst einfach aufstehen und einstehen. Und das finde ich was mega Schönes. Und ich glaube, das ist in der heutigen Gesellschaft so ein bisschen verloren gegangen, auch unter uns Christen ab und zu so ein bisschen verloren gegangen, dass wenn jemand eine andere Meinung, eine andere theologische Ansicht hat, dass es da viel schneller so in dieses Gegeneinander geht und weniger in das, was verbindet uns eigentlich, wo ist unser Miteinander, wo ist unser Konsens, wo können wir zusammenarbeiten?
Ja, sehr spannend. Melina, was würdest du sagen? Ich weiß ja, das ist eines der Themen, die dich mega bewegt. So, deswegen, ich bin richtig gespannt, was das mit dir im Moment auch macht. Gerade eben so im Hinblick vielleicht eben auf soziale Gerechtigkeit in der Episode, da hat man richtig gehört, dass deine Leidenschaft, was begleitet dich da im Moment?
Ja, also gerade das, was Simone meinte bezüglich dieser gemeinschaftlichen Erfahrung oder des gemeinschaftlichen Lebens, das beschäftigt mich enorm die letzten paar Wochen. Ich muss drüber nachdenken, der Individualismus, dieser Geist in unserer Welt, gerade in der westlichen Welt, ist so eine Täuschung und so eine Lüge und wie eine Art Krankheit, die sich in uns so auch ausgebreitet hat, dass wir denken, dass wir uns um uns selbst drehen sollten. Und ich habe auch in einer Episode gesagt, dass Hamanns Welt so klein war, weil er sich nur um sich selbst drehte. Und ich glaube, dass das etwas ist, eine Gefahr, die wir erleben und die wir so mitbekommen und was uns so engstirnig werden lässt. Und ich meine gerade auch, was du gemeint hast, Ruben, bezüglich des Feierns und das zusammenzubringen und auch du, Simone, einmal gemeinschaftlich zusammen auch zu kämpfen, gemeinschaftlich einzustehen, kollektiv sind wir auch viel stärker, bewegen wir so viel mehr und gleichzeitig auch, was ich besser lernen muss, innezuhalten und auch zu feiern. Hey, was hat Gott schon gemacht? Das wirklich zu sehen und dann nicht einfach zum Nächsten zu rennen und sagen, okay, danke Gott, ich ziehe weiter, sondern Moment, das war gerade ein Eingreifen Gottes, das war gerade ein Wunder, hier ist was passiert. Und das auch nicht nur für mich vielleicht zu Hause zu feiern, sagen, oh, danke Jesus, du bist so gut, danke für diese Gebetserhörung, sondern das auch mitzuteilen mit anderen, hey, lass uns das feiern. Gott ist so treu und er hat hier ein Wunder getan. Und ich glaube, wir sind sehr gut darin, unsere Anliegen miteinander zu teilen, ja, auch so in Gemeinde. Aber wie wäre es, wenn wir noch mehr das feiern, was Gott schon tut? Und ich glaube, dass wir, wenn wir als eine Einheit aufstehen, dass da so viel passieren kann. Und ich glaube persönlich, dass das auch Gottes Herz ist. Er wollte ein Volk. Er will eine Familie. Und er hat uns in Familie gesetzt. Und viele verstehen, glaube ich, nicht, dass wenn ich Ja sage zu Jesus, dann bekomme ich nicht nur jetzt einen Vater in Gott, sondern ich bekomme jetzt auch noch Brüder und Schwestern. Und die passen mir nicht immer. Und ich passe denen auch nicht immer.
Ja.
Aber gemeinsam mit denen, auch in der Unterschiedlichkeit, in der Vielfalt, oh, da kann so viel entstehen und so viel bewegt werden. Also ich glaube, dass das der Weg ist, nach dem unsere Herzen sich eigentlich wirklich, wirklich sehen.
Ja, das Krasse ist mir gerade in den Kopf gekommen, als du das gesagt hast, auch so ein bisschen das, was du gesagt hast, Simone, Ne, so dieses an einem Strang ziehen. An einem Strang ziehen, das bedeutet ja nicht, wir müssen überall einer Meinung sein. Bedeutet das ja überhaupt nicht, sondern wir sagen, wir haben ein übergeordnetes Ziel, das größer ist als unser Individualismus. Ne? Und da würde ich eben sagen, sein Wille und nicht unser Wille geschehe. Und das ist eigentlich krass, weil Jesus betet das ja selbst im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, dass er sagt, auf dass sie alle eins seien, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Und das kriegt da nochmal eine richtige Tiefendimension mit dem, was ihr irgendwie gesagt habt. Das ist mir gerade nochmal ein bisschen neu aufgefallen. So dieses, hey, wenn wir es schaffen, an einem Strang zu ziehen, wenn wir es schaffen, als Gemeinschaft Zeugnis abzulegen darüber, wer Gott ist und wie er an uns gehandelt hat in dieser Welt, dann glauben die Leute, dass Jesus der gesamte Gottes ist, wenn wir diesen Glauben bezeugen. Und ich meine, das ist ja genau das, was wir eigentlich wollen. Richtig, richtig cool. Also ich sehe da begleitet euch viel, da reifen Gedanken. Esther hat da wirklich krasse Anregungen auch für die Gegenwart, für die Zeit, in der wir leben. Und solche Gedanken, solche Anregungen, die müssen reifen. Und manchmal sind diese Früchte auch noch nicht da, um geerntet zu werden. Ja, vielleicht sitzt ihr zu Hause und denkt, ja, die sind jetzt einmal quer durchs Esther-Buch gereist, die haben jetzt die Antworten auf alle Fragen. Nicht ganz, ne?
No.
Deswegen möchte ich euch jetzt zum Schluss noch zwei Fragen stellen, die auch da ein bisschen triggern sollen, die da ein bisschen ein Gefühl dafür geben sollen, wo wir auch jetzt im Moment im Prozess drinstecken, eben auch Next Steps, ne? Wie geht's weiter? Melina, welche Fragen begleiten dich auch noch im Moment? Wo bist du noch dran, Dinge für dich zu klären, die Esther in dir getriggert hat?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wie du sagst, einiges darf auch noch reifen und einiges werde ich auch erst im Laufe der Zeit erkennen. Aber eine Sache, in die ich denken musste, ist es, Parallelen zu erkennen, wenn ich die Bibel lese. Einfach Esther nicht nur an sich als ein abgeschlossenes Buch anzusehen, sondern zu schauen, wo sehe ich in der ganzen Schrift, im Kanon der Schrift, wo sehe ich einfach ja, Parallelen, wo sehe ich Ähnlichkeiten, wo sehe ich Dinge, die dem vielleicht widersprechen, vom Gottesbild her, von dem, was die Juden damals erlebt haben. Ich muss an natürlich Geschichten denken, wie an Josef in der Bibel und wie die Parallelen auch da sind. Eben an Mose, immer Rettergeschichten. Eigentlich Gott hat schon immer Menschen dann berufen, also sein Volk ist in einer schlimmen Situation gewesen, weil sie sich von ihm abgekehrt haben. Und dann beruft er immer eine Person aus ihrer Mitte, um dann Rettung zu bringen. Und dieses Motiv findet man ja in der ganzen Schrift wieder. Also für mich ist es wie so eine neue Herausforderung, jetzt das Esther-Buch mit in die anderen Bücher reinzunehmen und zu schauen, wo sehe ich da auch Parallelen. Ja, das ist vielleicht ein Gedanke.
Simone, gibt es bei dir da offene Fragen, die noch reifen? Oder wo du dir, ja, vielleicht auch noch Antworten wünschst?
Ich wünsche mir trotzdem, dass es manchmal einfacher wäre, zu sehen, wo Gott ist. Ich weiß nicht, ob die das wirklich jeden Tag immer gefühlt haben, dass Gott jetzt da ist. Und das ist schon manchmal so eine Frage. Also es inspiriert mich natürlich zu sehen, okay, da war jetzt nicht einfach ein Wunder nach dem anderen und es ist ja so präsent und dann ist es so klar, sondern das auch auszuhalten, dass man es halt nicht immer weiß und nicht immer sieht. Aber trotzdem begleiten einen dann Fragen, ja, aber andere durften ja auch Wunder sehen und die anderen durften durchs Meer gehen und andere haben große Wunder gesehen, warum sie jetzt nicht? Und das auch einzuordnen, wie du gesagt hast, Melina, wir lesen das Esther-Buch ja nicht einfach als Esther-Buch, sondern im Sinne der ganzen Bibel. Und andere haben auch Wunder erleben dürfen, so ganz übernatürliche. Und dann schon die Frage, ja, warum ist das hier nicht passiert? Natürlich hat es auch, hat alles funktioniert, ja. Gut, außer dass mit Gewalt geendet ist, was ich mir, wie gesagt, anders gewünscht hätte. Aber ja, das sind trotzdem so offene Fragen. Manche Menschen erleben Gott einfach anders und manche Generationen erleben Gott anders und diese Spannung muss man irgendwo aushalten, aber das sind auch offene Fragen, die ich habe.
Ja, das ist krass, dass du jetzt das gerade gesagt hast. Mir geht es nämlich richtig ähnlich. Ich habe mir so die Frage gestellt, in den letzten Monaten bin ich so oft in den Gedanken um die Frage gekreist, wo ist er? Und ich habe mir dann wirklich so ab und an mal in einem stillen Moment gewünscht, zeig du mir, wo bist du? Ich möchte nicht immer suchen. Ich möchte mich manchmal auch von dir finden lassen. dass du einfach kommst und mir zeigst, wo du bist. Nicht nur, ja, ich gehe auf Spurensuche und versuche, dich zu entdecken in den Dingen, wo ich gerade drinstecke in meinem Leben, sondern auch, dass du manchmal einfach kommst. Und da bin ich wirklich noch, da habe ich noch offene Fragen, da habe ich auch noch Lernfelder, weil ich der tiefen Überzeugung bin, Gott ist immer da. Es ist nur die Frage, wie lernen wir, Zugang zu ihm zu finden? Weil Gott selber ist ja ziemlich klar, wenn er sagt, hey, wo mich jemand von ganzem Herzen suchen wird, dort werde ich mich von ihm finden lassen. Ich denke, wenn wir diesen Herzenswunsch haben, diese Sehnsucht danach, ihn zu suchen und ihn zu finden, da können wir das grundsätzlich überall. Aber diese Spannung zwischen, ich muss ihn suchen, aber er sucht ja auch mich und wir treffen uns irgendwo in der Mitte, das fordert mich ziemlich heraus, wie man irgendwie in dieser Balance gesund leben kann. Eben wirklich nicht nur, wo ist er, sondern auch, dass er zeigt, hey, ich bin da. Das hat mich recht bewegt oder bewegt mich immer noch da, irgendwie eine gesunde Balance zu finden.
Wenn ich gerade was noch dazu anhängen darf, wir haben ja gerade eben von Gemeinschaft geredet. Das hilft mir in dem Punkt aber auch. Weil du gesagt hast, auch Feste zusammen feiern, wenn wir uns einander teilhaben lassen, dann an deinen Erfolgen, an dem, was bei dir passiert, an deinen Wundern, dann tragen die auch meinen Glauben und können mich anstecken und mich wieder beflügeln. Und dann sehe ich Gott zumindest jetzt gerade in deiner Situation. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt von Gemeinschaft, wo wir uns im Glauben gegenseitig auch stärken dürfen. Weil ich glaube, jeder kommt mal in den Punkt, wo er es in seinem Leben nicht mehr sieht. Wir brauchen einander, um auch wieder was zum Feiern zu haben. Auch gerade, wenn unser Leben mal vielleicht nicht so rosig aussieht. Aber zu sehen, wow, aber deins ist schön und es dann gemeinsam Leid teilen, aber auch gemeinsam Freude teilen. Es löst die Spannung nicht auf, das will ich nicht sagen, aber es kann doch helfen, dass man es zusammenträgt.
Und ich glaube, so eine Außenperspektive ist so hilfreich. Ich stecke ja in meinem Leben, ich stecke ja in meinen Umständen, in meiner Situation. Manchmal sehe ich gar nicht, was alles schon passiert ist. Und dann kommst du von außen und sagst, hast du eigentlich das und das schon wahrgenommen? Oh nein, gar nicht. Und ich glaube, da kann ich nochmal Gott anders erleben, das stimmt.
Ja, ist wirklich so dieses Ding von, ich habe es in meiner Episode, habe ich das heilige Unterbrechung genannt. Einfach so dieses bewusste Auszeit nehmen. Das ändert ja die Umstände nicht. Also, wenn es mir schlecht geht und ich feiere ein Fest, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es mir dann auch nachher vielleicht noch schlecht geht oder ich das Ende des Tunnels noch nicht ganz sehen kann. Aber ich sage, ich nehme mir bewusst eine Auszeit und sage, nee, heute wird gefeiert, heute nehme ich die Einladung am Tisch an, heute feiere ich Gott und komme in seine Gegenwart mit meinen Brüdern und Schwestern. Und das, ja, finde ich sehr, sehr einen hilfreichen Gedanken. Ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz wertvolle Stärkung, wenn man sagt, hey, man ist da auch nicht alleine. Man hat da Menschen, auf die man sich verlassen kann, die einem auf diesem Weg auch begleiten. So, ne, eben gerade auch ein großer Mehrwert, die Gemeinde. Gemeinde ist nicht immer einfach, du hast es vorhin schon angesprochen, ist auch klar, oder? Wenn es verschiedene Glieder gibt, dann versteht sich die eine Hand besser mit der anderen Hand und ein Fuß und ein Ohr, die ticken nicht gleich, ist klar, aber im Großen und Ganzen ist man trotzdem ein Leib und ist miteinander unterwegs. So. Ja, die Episode, die heißt Next Steps und zum Schluss bleibt mir da eigentlich nur noch die Frage offen, wo kann man jetzt noch weiterdenken? Wo kann man in die Zukunft blicken und sagen, hey, Esther hat mich inspiriert zu dem Gedanken, hey, da will ich hin. Vielleicht mit meinem persönlichen Glauben, mit meinen Brüdern und Schwestern. Was ist so ein Ziel, eine Vision, die sich verwirklichen kann? Etwas, das sich verändern darf, vielleicht muss oder sollte. Und Esther hat mir da den Anstoß gegeben. Melina.
Da muss ich auf etwas wieder eingehen, was du vorhin, Simone, was du gesagt hast, diese Momente zu nehmen und innezuhalten, bevor ich auf irgendwas reagiere. Ich glaube, das ist etwas, ja, was uns allen so gut tun würde, wenn wir nicht sofort aus dem Affekt irgendwas heraus tun oder aktiv werden und denken, ich muss was tun. Gerade wenn ich Ungerechtigkeit sehe bei dem Thema, natürlich, das triggert uns alle irgendwie unterschiedlich. Ich sage, jetzt muss ich doch was machen, jemand muss doch was machen. Und dann zu schnell ins Tun zu geraten, sondern erstmal kurz innezuhalten und zu sagen, okay Gott, was ist dieser Moment? Soll ich jetzt was tun? Was soll ich tun? Und dann zum anderen auch nicht sich damit zufrieden zu geben, einfach nur ja, das zu fühlen oder das weiter zu kommunizieren, sondern eben von Mordechai vielleicht auch zu lernen, zu sagen, hey, ich muss doch da jetzt auch klagen. Also diese Frage auch immer einer meiner Episoden, Aktivismus oder Klage, was ist da richtig? Und ich glaube, manchmal ist beides angesagt und manchmal eben nicht. Und einfach daraus zu finden, wie reagiere ich da drauf, aber auch, lass es uns als Gemeinschaft auch ja, uns nahe gehen oder uns schmerzen, wenn wir sehen, dass Ungerechtigkeit passiert oder dass ein Volk, das Volk Gottes, schlecht behandelt wird. Es sollte was mit uns machen, finde ich. Und ja, ich glaube, so diese Spannung auszuhalten, nicht zu schnell, übereifrig etwas zu tun und gleichzeitig aber auch zu sagen, nicht zurückzubleiben und zu sagen, ach nee, jemand anders kümmert sich darum oder Gott, du musst halt was tun, sondern zu fragen, wo ist jetzt hier mein Teil? Ich würde sagen, das ist eine Sache, die wir mitnehmen können. Und dann eben das andere ist wirklich zu sagen, die Gemeinschaft zu suchen. In diesen Momenten, ja, wo es uns gut geht oder auch wo es uns nicht gut geht, sich nicht zurückzuziehen und es selbst mit sich oder mit Gott alleine ausmachen zu wollen. Da ist ein gewisser Teil, der ist wichtig, aber wirklich dann auch in die Gemeinschaft zu gehen. Und wie du vorhin auch gesagt hast, eben mit Johannes 17, mit dem hoherpriesterlichen Gebet, die Welt soll erkennen. Also wir haben einen Auftrag, kollektiv als Christen. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dass wir unter uns das auch aushalten können, wenn wir anders denken, wenn wir durch andere Zeiten gehen und auch miteinander da diese Dinge tragen, wo soll denn die Welt erkennen, wie man das machen kann? Und ich glaube, dass wenn wir das lernen, gemäß ja, unserer Natur, nicht wie Gott uns gemacht hat, das auszuleben, da ist Hoffnung für eine Welt. Die können uns anschauen und sagen, hey, die sind auch nicht super in allem und die haben auch ihre Differenzen und die haben auch ihre Herausforderungen. Aber irgendwie ist da eine besondere Einheit und da ist was, da irgendwie, da muss es mehr geben und vielleicht gibt es diesen Gott, also eben für uns kollektiv vielleicht.
Ja, wirklich, wirklich mega, na, mega wertvolle Gedanken. Danke, Melina. Regt sehr zum Nachdenken an. Simone, was würdest du sagen, was sind deine Next Steps? Wo geht's bei dir hin?
Also den Next Step, an dem ich auch weiter dranbleiben will, ist dieses Innehalten. Aber es stimmt auch, Melina, was du gesagt hast, den Zeitpunkt möchte ich dann natürlich auch nicht verpassen, um aktiv zu werden. Also wirklich das Reinfühlen in den richtigen Moment und nicht nur einfach auf meine eigenen Gefühle, sondern auch wirklich in der Verbindung mit Gott und mit anderen Christen. Also Menschen in meine Situation mit reinzuholen, die mir da auch Ratgeber sind und mir da reinsprechen dürfen. Gleichzeitig tendiert man ja manchmal so ein bisschen dazu, das immer so aus Protagonistenrolle zu lesen, die Bibel. Und ich habe jetzt gemerkt, da sind so viele Nebenrollen mit drin, die so entscheidend beigetragen haben zu dem Ganzen. Um mich auch zu fragen, wo könnte ich denn jetzt gerade einfach für andere da sein? Wo kann ich andere teilhaben lassen an den Wundern in meinem Leben, um ihren Glauben zu stärken? Wo kann ich mit anderen beten und fasten? Wo kann ich mit anderen aufstehen? Also auch weg von diesen zentrierten, ah, das sind jetzt meine Feste und meine Erfolge oder das sind meine Probleme und ich brauche hier meine Leute, die mir helfen. Sondern wirklich diese gemeinschaftliche Austauschen auch. Okay, wo bin ich vielleicht einfach gerade eine Nebenrolle in deinem Leben, in ihrem Leben, wo ich jetzt einfach zur richtigen Zeit das richtige Wort sagen kann. Und vielleicht ist es nur das und dann habe ich diese kleine Nebenrolle in dieser Geschichte gespielt. Oder vielleicht sogar eine namenlose Rolle. Ja, ich weiß nicht, wie die ganzen Leute hießen, die da mitgebetet und gefastet haben. Aber in welcher Situation kann ich auch einfach namenlos bleiben, aber Teil dieser Gemeinschaft sein? Genau, das ist für mich auch so ein Next Step.
Ja, das schließt ja eigentlich dann auch so ein bisschen die Perspektive mit ein, dass es Dinge gibt, die größer sind als unser Leben. Ich glaube, das ist ja auch was, das Esther uns sehr stark vorlebt und auch Mordechai, dass sie sagen, hey, es gibt da Dinge, die sind größer als unser Schicksal. Und Esther entscheidet sich dann dazu, auch sie weiß, das kann sie das Leben kosten, vor den König zu treten. Und doch sagt sie, nein, meine Aufgabe jetzt hier als Fürsprecherin, die ist größer als meine Umstände. Und ich glaube, das ist etwas, das hat mich auch sehr inspiriert und wünsche ich mir als Next Step, auch für uns als Gemeinschaft, dass wir sagen, wir erleben individuell immer wieder schwierige Zeiten, es ist nicht immer einfach. Und trotzdem haben wir als Kollektiv, natürlich auch als Individuum, haben wir eine Aufgabe, auch eine Mission, die größer ist als unsere Umstände. Das ist vielleicht auch, was das gar nicht so leicht zu schlucken ist, gerade so Thema Nachfolge, weil das bedeutet nämlich, dass das wirklich auch was kosten kann und dass wir uns darin üben müssen, Gott über unsere Umstände zu proklamieren. Und das bedeutet auch, dass wir sagen müssen, selbst wenn wir ihn nicht sehen, wissen wir trotzdem, dass er da ist und dass, wenn die Zeit reif ist, dass er dann wirken wird. Und wenn wir es schaffen, diese Einstellung zu leben, habe ich so das Gefühl, dann setzen wir so ein riesiges Potenzial frei, weil wir nicht mehr an unsere eigenen Umstände gebunden sind, sondern freigesetzt werden, um wirklich zu wirken. Und das ist dann ein krasses Zeugnis, auch gerade für den Glauben. so dieses Proklamieren von dem, was man nicht sieht und trotzdem glaubt. Das ist vielleicht abschließend von mir so ein Wunsch, den ich für uns habe, dass wir lernen, wirklich Gott über unsere Umstände zu stellen. Und nur weil wir manchmal schwierige Zeiten haben, in denen wir Gott nicht so direkt spüren oder erleben, bedeutet das nicht einfach, dass wir aufgeben sollten oder dass wir aufhören sollten, weiter in diesem größeren Auftrag, Jesus würde sagen, das Reich Gottes zu bauen, vielleicht in seinen Worten, dass wir damit aufhören sollten. Hey, richtig cool. Was für ein nicer Austausch, was für coole Gedanken. Schon krass, was so die Reise mit so einem Buch machen kann, oder? Richtig crazy. Uns wird auch mega interessieren, was ihr so erlebt habt mit dem Esther-Buch. Ihr, die ihr jetzt zugehört habt, die viele Episoden auch gehört habt, lasst doch richtig gerne mal einen Kommentar da auf Instagram oder auch auf YouTube. Schreibt uns ein Mail. Was habt ihr mit Esther erlebt? Das wird uns richtig interessieren. Und das war's an dieser Stelle von uns als Team. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr mit dabei wart, auch auf dieser Reise. Euch werden noch andere spannende Episoden erwarten. Richtig cool, dass ihr heute wieder mit dabei wart und wir hören uns dann bei der nächsten Episode. Bis dann. Ciao.